Wenn ich sonst stehe, habe ich ein kleineres iPad. Aber die Augen, ihr wisst, und wenn man die Schrift so groß macht, dass man nur noch drei Buchstaben sehen kann, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich möchte gerne mit euch heute über ein Thema nachdenken, das mich die letzten Wochen und Monate sehr begleitet hat, weil es etwas auch mit meiner Familie zu tun hat. Herzliche Grüße erstmal von meiner Familie. Der Ruth geht es heute nicht, gesundheitlich nicht so gut. Und nachdem wir gehört haben, was für nettes Wetter ihr habt, haben wir gesagt, das lassen wir mal, fahr mal alleine. Meine Kinder sind jetzt in dem Alter, wo sie mir täglich neue Lektionen auch über den Glauben beibringen. Und eine dieser Lektionen, die ich von ihnen gelernt habe, möchte ich gerne heute mit euch teilen. Der Bibeltext beginnt im zweiten Buch Mose, im 16. Kapitel und dort ab Vers 11. Und da steht, der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört, darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Wenn wir uns die Situation ein bisschen genauer anschauen, worum es da geht, dann haben die Israeliten Jahrzehnte der Knechtschaft hinter sich. Sind ausgeblutet worden, sind geschlagen worden, sind missbraucht worden, sind gedemütigt worden über viele, viele Jahre, über viele Generationen hinweg. Und so ein Volk, das in so einer Situation ist, sehnt sich danach, dass etwas kommt, dass sich etwas verändert. Ja, das Lied war total passend. Ja, meine Hoffnung lag bei den Israeliten nicht in Jesus, aber im Erretter. Es muss doch was passieren. Es kann doch nicht sein, dass das Volk Gottes in der Knechtschaft liegt. Und Gott macht sich auf, nimmt den wahrscheinlich unbrauchbarsten Kandidaten, den er finden konnte, rüstet ihn auf zu einem der größten Gottesmänner der Bibel, und führt das Volk Israel aus ihrer Knechtschaft heraus. Macht nebenbei 10 Wunder, die sich über die ganze Fläche der damals bekannten Welt verbreiteten, um zu sehen, dass Gott da ist und sie herausführt aus Ägypten. Und dann sollen sie ins gelobte Land einziehen, wo alles gut wird. Und eine Zwischenepisode ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Kennt ihr das? Die ewig Klagenden, die immer was zu meckern haben, die immer was beisteuern müssen. Manchmal gehöre ich auch zu denen. Manchmal bin ich auch nicht zufrieden mit dem, was so passiert, mit dem, was Menschen so machen. Und denke mir so dabei, anders wäre es doch viel besser gewesen. Und wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann lernt man sehr schnell, daran nicht zu verzweifeln, sondern es auch immer als Chance zu ergreifen. Ein Spruch im Kindergarten meiner Kinder lautet, habe Geduld, meine Wege zu begreifen. Und das ist auch so, weil Kinder machen alles anders. Du weißt natürlich schon als Erwachsener, wie es richtig geht, aber Kinder haben immer noch mal einen anderen Weg. Nicht, dass das Ergebnis besser ist, aber schlechter kann man auch nicht immer sagen. Und dieser Text, den ich da jeden Morgen, wenn ich meine Kinder weggebracht habe, immer wieder lesen durfte, als stille Andacht für mich, hat mir dann auch ein bisschen die Augen geöffnet für diesen Text. Da ist Gott, der sich alle Mühe gegeben hat, um ein Volk aus der Knechtschaft zu führen, um sie reich zu machen. Und er erntet eigentlich nichts anderes als ja, Klagen, Weinen, unzufrieden sein, wir haben nichts zu essen. Einige Stimmen, wie der biblische Bericht an anderer Stelle sagt, sagten sogar, warum gehen wir nie wieder zurück? Da war doch schön, da gab es Fleisch zu essen, ja, da hatten wir jeden Abend einen vollen Magen, da konntest du prima einschlafen und jetzt reisen wir durch die Wüste. Was soll das? Die Menschen damals unterscheiden sich gar nicht so sehr von uns heute. Wir als Menschen haben auch eigentlich selten die Gegenwart im Blick. oder? Wer von euch hat sich denn heute nur auf den Gottesdienst fokussiert? Wer weiß denn nicht schon, was ist, was nach dem Gottesdienst ist? Wisst ihr nicht genau, was ihr nach dem Gottesdienst macht? Wie der Tag heute ablaufen soll? Vielleicht wie der morgige Tag schon ablaufen soll? Vielleicht wie die ganze nächste Woche schon? Wir fiebern schon auf Weihnachten hin. Wir planen schon die Treffen mit den Verwandten. Und dann steht Silvester schon vor der Tür. Und alles ist schon da. Und wenn wir nach draußen schauen, dann denken wir an die Zeit vor 7 Jahren, als hier schon mal so eine Schneelawine reinbrach nach Deutschland. Und wir überlegen, wird es wieder so sein? Alle 7 Jahre soll es so werden. Aber so mit dem Hier und Jetzt, mit dem Dasein, ist es schon schwierig. Ich bin mit dem Auto gefahren, ich wusste, dass es schwierig wird. Und immer so kreisten meine Gedanken, schaffst du es bis um 11 oder schaffst du es nicht bis um 11? Bis ich mich wieder daran erinnert habe, was meine Kinder heute früh gesagt haben. Die machten das Fenster auf und sagten, och, so wenig Schnee, macht ja gar keinen Spaß. Ja, sag ich, oh, mir reicht's. Ja, ich bin ganz dankbar dafür, aber da, wo ich hinfahre, ist ganz viel Schnee. Oh, Papa, dürfen wir mit? Ja, nicht, weil sie den Gottesdienst toll finden, aber sie finden Schnee toll, ja, und wollen spielen im Schnee. Sie nehmen das an, was da kommt, ohne sich Gedanken zu machen. Und Gott, der sich hier mit einem Volk rumplagt, sagt zu Mose, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, das, was sie wollten, und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht, auch das, was sie wollten. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Im 1. Petrusbrief können wir lesen, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Gott hat sich aufgemacht, um für die Menschen zu sorgen. Nicht, dass er schon längst für das Volk Israel gesorgt hätte. Er hat sie von ihrem größten Feind weggeführt. Er hat ihnen einen Führer an die Seite gestellt, hat ihnen ein klares Ziel vor Augen gemalt, hat ihnen gesagt, was sie alles erwarten wird, wenn sie ihm nur für eine kurze Zeit vertrauen. Aber sie haben es nicht geschafft. Warum eigentlich nicht? Warum können wir so schlecht von unseren Sorgen auf Gott werfen? Ich weiß nicht, wie oft am Tag du dir Sorgen machst über irgendwelche Dinge. Und vielleicht sagst du dir, ach ja, komm, das wird schon irgendwie gehen und irgendwie wird es durchkommen. Aber wann gehst du wirklich hin und sagst, Gott, ich gebe dir das jetzt und dann ist es erledigt. Ich kenne auch so manches Gebet, wo ich Gott bitte, mich einer Sorge zu berauben. Aber ich lasse Gott nicht. Ich lasse einfach nicht los. Ich denke immer wieder daran und sage mir so, ach, das musst du doch irgendwo schaffen, musst du doch irgendwo machen. Gott sagt, ihr werdet sehen, dass ich euer Gott bin, wenn ich das, worum ihr mich gebeten habt, erfüllt. Ist das nicht eine naive Einstellung von Gott? Hat das jemals funktioniert? Dass da, wo Menschen aufgefordert wurden, zu tun, was die Meute wollte, die Meute am Ende zufrieden war? Hat das jemals bei euch funktioniert, dass wenn man von euch irgendwas verlangt hat, ihr das getan habt, dass dann alle zufrieden waren? Hat das jemals mit Gott funktioniert, dass wenn Gott die Bedürfnisse der Menschen befriedigt hat, dass die Menschen gesagt haben, wow, wunderbar, prima. Aber Gott ist unverbesserlich. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Er sagt, ihr werdet sehen, ich werde es für euch tun. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet Dinge sehen, unglaublich, und dann werdet ihr bekommen, was ihr wollt und ihr werdet sagen, wow, Gott, super. Als ich das gelesen habe, musste ich sagen, ich konnte es nicht wirklich glauben. Und eigentlich sagt die Geschichte auch etwas anderes. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Ein Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran, lasen die Körner auf, einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte, Und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel, wie er brauchte. Mose befahl, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es voller Würmer und Stank. Gott macht eine ganze Menge. Er geht hin hier zu den Israeliten und macht im Grunde genommen drei Wunder. Das erste Wunder ist, er lässt Wachteln und Manna erscheinen. Wachteln, kann man vielleicht noch sagen, könnte ein natürliches Phänomen sein, aber ganz ehrlich, ich habe noch keinen Wachtelflug hergesehen, dass sich dann plötzlich irgendwo in der Wüste niederlässt. Ja? Eher unwahrscheinlich. Und Manna. Manna kannten sie gar nicht, wussten nicht, was das ist, haben die Anweisung bekommen, kann man Brot draus machen, kann man mahlen, ist das, was Gott versprochen hat. Aber das ist eigentlich gar nicht das großartige Wunder, was Gott hier getan hat. Das großartige Wunder kommt danach. Jeder sollte sammeln für sich, so viel er braucht. Für jeden im Zelt 2,5 Liter. Jetzt mal ganz im Ernst und ganz ehrlich. Wer von euch hätte den 5-Liter-Eimer mitgenommen? Ja, traut euch nicht zu sagen, ne? Gott lässt heute 100-Euro-Banknoten runterrechnen und sagt euch, nehmt euch 1.000 Euro mit. Ganz ehrlich, da soll mir doch keiner von euch erzählen, ja, dass nicht auch der 11. und der 12. und der 13. in der Hosentasche verfliegt. Ja? Ne? Da nimmt man doch und, och, war doch 500 und nochmal 500. Ja, und wer weiß, wofür man es braucht, ist ja für einen guten Zweck. Und am Ende zahle ich auch noch Zehnten davon. Ja? Alles gut. Und die Israeliten sahen überall das Zeug und sagten 2,5 Liter pro Person und fingen an einzusammeln. Und dann gab es natürlich auch die, ja, die sagten, oh, kann er das nicht im Paket runterfallen lassen? Ja, einmal greifen, einmal mitnehmen, ja, bücken ist nicht so meins, ja, meins auch nicht. Ich hätte da keinen Spaß dran, 2,5 Liter voll zu machen und würde wahrscheinlich meine Kinder schicken, ja, und sagt, sammeln wir mal 2,5 Liter da ein. Aber Gott sagt 2,5 Liter und nicht mehr. Und auch die, die weniger gesammelt haben, weil sie sagten, ach komm, dann esse ich eine Schnitte weniger, macht mir nichts, ja, aber dann brauche ich nicht auf dem Boden rumkriechen. Am Ende steht da, war alles gleich. Jeder hatte genau, was er wollte und was er brauchte. Und die Israeliten machten das so. Nicht alle, kommen wir gleich zu, aber die meisten machten das so. Und das, was Gott hier von den Menschen fordert, ist eigentlich genau das, was heute so Kern meiner Predigt ist. Gott fordert den Menschen auf, nicht mehr daran zu denken, was in der Vergangenheit war. Die Vergangenheit spielt für Gott schon eine Rolle. Er hat ja Feste eingeführt, damit die Israeliten ihre Vergangenheit nicht vergessen. Ja, das Passafest, ja, um sich deutlich zu machen, ja, was Gott eigentlich für sie getan hat. Das meint Gott nicht. Aber er sagt, wenn du lebst, dann fokussiere dich auf das, was gerade dran ist. Auf den heutigen Tag, auf das, was du lebst, auf das, was du gerade machst. Und heute sind 2,5 Liter da, einzusammeln. Und selbst wenn mehr da ist, ja, du brauchst nicht mehr. Sammel diese 2,5 Liter. Und er hat dafür durch ein Wunder gesorgt, dass die Israeliten auch nicht mehr bekommen. Alle haben so viel eingesammelt. Alle haben es bekommen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, und was ist, wenn es morgen nicht so ist? Und schon schieben sie Gott wieder an die Seite, der sagt, bleib doch mal bei dem Tag, wo du bist. Und warte doch mal auf den Tag, der morgen kommt. Und ich ertappe mich so dabei, dass ich das manchmal auch so bin, ja, dass ich so in einer Veranstaltung schon mich an die nächste hänge, ja, und sage so, jetzt bin ich hier im Gottesdienst und ich mache mir schon in meinem Kopf neben der Predigt Gedanken, ja, komme ich gut nach Hause, wird es noch mehr schneien, bleibe ich stecken. Und ich weiß nicht, wie oft euch das passiert so im Alltag, dass man nicht so ganz bei der Sache sein kann. Wenn euch das oft passiert, dann schaut euch Kinder an. Kinder können ganz bei der Sache bleiben. Und das ist auch etwas, warum Jesus sagt, dass wir wie die Kinder werden sollen. Nicht, weil wir dann weniger wissen und weniger Schmerzen haben, sondern weil Kinder bei der Sache bleiben können. Kinder können an einer Sache dranbleiben. Um sie herum, ja, kann ein heilloses Tohuwabohu sein, ja, und meine Tochter sitzt und malt in Ruhe ihr Bild zu Ende. Und ihre Erzieherin sagt, das hat sie auch bei Kindern selten, ja, dass Kinder so fokussiert sich hinsetzen wie meine Tochter und alles drumherum spielt erstmal keine Rolle. Und das sind nicht nur immer Lärmsachen, sondern es sind auch schöne Sachen dabei. Dann wird die Glocke geläutet, weil es den Nachmittagssnack gibt, den kein Kind verpassen will. Meine Tochter malt weiter, fokussiert sich, sie ist noch nicht fertig. Ja, da muss das Blumenblatt muss zu Ende gemalt werden. Das darf es nicht sein. Und ich erlebe mich selber ganz anders. Lass mich von jedem Einwurf, lass mich von jedem hektischen Anrufer, von irgendwelchen Dingen, die mir so passieren, so direkt aus der Bahn hinaus katapultieren und will irgendwas anderes machen. Und hier gibt es Israeliten, die sagen, und was ist morgen? Und wenn morgens kein Manna regnet, wie oft hat es Manna schon geregnet? Einmal. Warum sollte es morgen nochmal regnen? Nur weil Gott es gesagt hat. Wer glaubt das? Also behalte ich was in meinem Topf zurück. Vielleicht habe ich es auch nicht mehr geschafft, aufzuessen. Ja, was ich weniger glaube, weil Gott gesagt hat, das ist genau richtig für jeden. Genauso viel, wie jeder braucht. Und es besteht keine Veranlassung, Sachen übrig zu lassen. Aber wir haben immer so die Tendenz, immer noch so einen kleinen Joker in der Tasche zu haben. Und dann riecht es nach Würmern. Stinkt. Und die was übrig gelassen haben, merken, Gott hat das ernst gemeint zu machen. Und das dritte Wunder, was dann passiert, ist auch wieder eine Herausforderung für die Menschen gewesen. Da fällt dann Manna plötzlich vom Himmel an einem Freitag und ist es plötzlich doppelt so viel da. Und die Anweisung, doppelt so viel zu sammeln, weil am Sabbat wird nichts gesammelt. Am Sabbat fällt auch kein Manna, erst am Sonntag wieder, also sammelt am Freitag 2 Krüge voll. Und die meisten tun's, weil die meisten verstanden haben, dass das, was Gott jetzt sagt, wirklich dran ist. Aber es gibt immer einige, die es nicht verstanden haben. Und sie sammeln ihre 2 Krüge. Und dann kommt die Nacht und am nächsten Morgen gehen sie los, am Sabbat früh, und wollen nur mal gucken, ob man nicht doch noch was finden kann. Ist ja auch eine gute Gelegenheit. Ja? Alle anderen sind schön im Zelt geblieben, weil Gott gesagt hat, ja? Und wenn es jetzt Manna regnet, kann ich mir ganz schnell meinen Topf voll machen, weil keine Konkurrenz. Nehme ich den Topf mit. Würdet ihr auch mit dem Eimer rausgehen am Sabbat? Am Sabbat, nee, will ich nicht machen. Und wenn wieder die 100-Euro-Scheine runterfallen, dann sieht es schon wieder anders aus, oder? Die Hoffnung, dass man vielleicht hinter dem nächsten Hügel doch noch einen Batzen findet, den ein anderer nicht aufgegraben hat, die Verlockung ist schon sehr hoch, solche Dinge dann auch zu nutzen. Die Geschichte geht dann weiter. Mose wurde zornig auf sie. So lasen die Israeliten jeden Morgen die Körner auf, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Später, wenn es heiß wurde, schmolz der Rest am Boden und verschwand. Ups. Als sie am 6. Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten wollten, war es doppelt so viel wie sonst. 5 Liter für jeden. Die führenden Männer Israels gingen zu Mose und berichteten ihm davon. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot und kocht sie ganz wie ihr wollt. Was übrig bleibt, hebt für morgen auf. Das taten die Israeliten und diesmal war die Speise nicht verdorben, wie sonst, und enthielt auch keine Würmer. Mose befahl, esst heute, was von gestern übrig ist, denn heute halten wir den Ruhetag, der dem Herrn geweiht ist. In der Wüste werdet ihr nichts finden. 6 Tage lang könnt ihr die Körner sammeln, aber am 7. Tag, dem Sabbat, wird nichts da sein. Trotzdem versuchten einige Israeliten, am 7. Tag Körner zu sammeln. doch sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Ich habe euch den siebten Tag als Ruhetag gegeben, darum versorge ich euch am sechsten Tag mit dem doppelten Mengen Nahrung. Geht also am Sabbat nicht los, um Körner zu sammeln, bleibt in euren Zelten. Daraufhin hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Da waren trotzdem einige, die gegangen sind, aber sie haben nichts gefunden. Die Frage ist, warum sind sie überhaupt gegangen? Wenn man rausschaut, man sieht doch schon, oder? Ob es geregnet hat oder nicht. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Es wird ja nicht irgendwo an einer bestimmten Stelle neben dem Lager partiell ein Manna-Regen runtergekommen sein, sondern es wird überall irgendwo Manna gewesen sein. Man sieht das doch. Und trotzdem sind einige gegangen. Warum? Warum geht man, obwohl man wieder besseres Wissen handelt? Und ich habe für mich mir auch die Frage gestellt, warum handle ich manchmal wieder besseren Wissens? Gott fordert mich auf, Dinge zu tun, und ich mache es nicht. Und Gott verbietet mir Dinge und sagt, tu das nicht, ist nicht gut für dich, und ich tue es trotzdem. Ich habe lange überlegt, was denn so die Gründe sind. Und vielleicht gehen euch jetzt eure Gründe durch den Kopf, oder ihr sagt, ja, würde ich auch gern wissen. Ja, warum mache ich sowas? Ja, ich ärgere mich dann hinterher immer, dass es dann doch nicht so war, weil ich doch wusste, dass es blöd ist, habe ich es trotzdem gemacht und irgendwie falle ich immer wieder darauf rein. Aber eigentlich ist es so, und Jesus erzählt eine Geschichte dazu, um so ein bisschen zu zeigen, was es eigentlich ist, was uns da antreibt. Und diese Geschichte steht in Lukas 12. Und da erzählt Jesus die Geschichte eines Mannes. Und ich lese euch mal einen Teil dieser Geschichte vor. Und dieser Mann beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und diese Geschichte ist schon ein bisschen typisch auch für uns. Wir leben in einem Wohlstandsland, uns geht es gut und wir können das gut nachvollziehen, was dieser Bauer da macht. Ja? Ich habe so viel Zeug, ich muss meine alten Scheunen abreißen, um noch mehr reinzupacken. Und was ist der neuralgische Punkt? Der Punkt ist ja nicht, dass Gott sagt, du sollst nicht gut essen. Gott sagt auch nicht, du sollst nicht gut trinken. Gott sagt auch nicht, dass es dir nicht gut gehen soll, dass du genug haben sollst. Das sagt Gott hier überhaupt nicht. Der einzige Kritikpunkt, den Gott hat, ist, was machst du mit deiner Zeit? Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Ist der Satz, den der Bauer sagt. Und Gottes Antwort ist, du Narr. So sehr du dich auch bemühst, du kannst deine Zukunft versuchen zu planen, du kannst versuchen, ihr Struktur und Halt zu geben, aber du wirst es nicht in den Griff bekommen. Du weißt nicht, was deine Zukunft dir bringt. Du kannst dir nicht sicher sein, auch mit deinen vollen Scheunen nicht. Was nützen dir die vollsten Scheunen, wenn Gott von dir Rechenschaft fordert? Und Gott sagt, bleib doch bei dem Tag, den ich dir geschenkt habe. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Sagt Jesus. Jeder Tag will aufs Neue gelebt werden und genossen werden. Und was morgen ist, werden wir sehen. Und das ist kein Plädoyer dafür, dass man sich keine Gedanken macht, wohin man in Urlaub fährt. Das ist kein Plädoyer dafür, dass man nicht ein bisschen Geld auf seinem Konto anspart, um eine gewisse Sicherheit für manche Unwägbarkeiten, die einem so im Leben passieren, ausgleichen kann. Überhaupt nicht. Aber Gott sagt, wenn das dazu führt, dass dein ganzes Denken und Sinnen nur darauf abzielt, dass du glaubst, dein zukünftiger Weg kann von Sicherheit nur so gepolstert sein, dass dir nichts passiert, dann investierst du ganz viel in die falsche Richtung. Ganz viel deiner Zeit, ganz viel deiner Lebensqualität und ganz viel, ja, deine Spirits, den Gott dir geben will. Denn du wirst nicht genießen können, wenn du immer nur denkst, habe ich genug, kann ich es schaffen. Und warum gehen denn Leute raus, obwohl Gott sagt, da ist nichts? Ja, vielleicht ist ja doch was da. Vielleicht kann man die glückliche Situation nutzen. Vielleicht kann man sich noch ein paar extra Punkte ergaunern. Aber die Rechnung haben die Menschen ohne Gott gemacht. Genau wie wir manchmal unsere Rechnung auch ohne Gott machen. Und denken, dass wir einfach alles zusammentragen können, was wir wollen. Wir haben als Familie vor einigen Wochen ein Haus gekauft. Und ich habe bei mir so beobachtet, der ich ja kein Hausbesitzer bin und eigentlich auch nie einer sein will, wie mich das verändert. Woran man plötzlich alles denkt und was einem plötzlich wichtig wird und was man alles braucht und wie nötig doch alles ist und wie lange und man hantiert dann bei so Finanzierungen mit 10 und 20 Jahren und wie viel Geld man dann wo auf welche Seite schaufelt. Und ich habe gemerkt, dass mich das total gefangen nimmt und dass mir das auch manchmal Sorgen macht. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und wir haben als Familie angefangen zu sagen, wir denken da gar nicht dran. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um unsere Finanzen kümmern. Aber das heißt, wir wollen nicht, dass das in den Vordergrund tritt. Wir wollen uns nicht von den Sorgen, die wir gar nicht beeinflussen können, schon unsere Lebensqualität zerstören. Und Ruth und ich, wir haben gesagt, schau dir die Kinder an. Die nehmen das, wie es ist. Bei der Renovierung haben wir wieder das Glück, dass wir alle in einem Zimmer schlafen dürfen, bis wir die anderen Zimmer alle fertig haben. Ja? Die Einzigen, die gejammert haben, waren wir. Ja? Den Kindern macht das gar nichts aus. Und dann haben wir gesagt, naja, am Montag habt ihr euer Zimmer wieder allein, da ziehen wir in das andere Zimmer ein. Und dann haben wir uns bei der Planung der Hausrenovierung uns überlegt, dass vielleicht doch noch gut ist, noch ein paar Tage länger in dem Kinderzimmer, damit wir das andere erst noch so und so machen können. Und dann haben wir den Kindern das gesagt, dass wir doch noch in ihrem Zimmer, das ist kein Problem. Für Kinder ist das kein Problem. Kinder können sowas annehmen. Wir hätten wahrscheinlich schon wieder gesagt, oh, du hast doch gesagt. Und ich habe meine Kinder bewundert. Ja, weil plötzlich war ihre gesamte Spielfläche von einem 2x2 Meter großen Bett verstellt. Bumm. Mama und Papa schlürten ihre Klamotten rüber. Bumm. Nichts mehr zu spielen. Was machen meine Kinder? Meine Kinder nutzen das Bett als Spielfläche gleich mit. Und die Bettpfosten sind dann Türme ihrer großen Burg, die sie drumherum bauen. Kinder adaptieren ihre Wirklichkeit. Sie nehmen das, was sie haben, und sind glücklich damit. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich glaube, dass uns das im Erwachsenenalter immer mehr verloren geht. Wir haben so eine feste Vorstellung davon, was Glück in unserem Leben bedeutet. Und wir lassen uns so wenig von Gott beschenken und uns glücklich machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen diese Situation erahnen, die ich eben vorgelesen habe. Und da steht dann, daraufhin hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Dieser einfache kleine Satz macht deutlich, wie so die Gedanken des Volkes über diesen von Gott eingeführten Ruhetag kreisten. Und sagten, ja, das ist so. Am Freitag bekomme ich schon die Gewissheit, dass es morgen Ruhe sein kann, weil ich habe schon alles für den morgigen Tag. Und an dem Tag selber muss ich nichts machen, weil es ist schon alles fertig. Und wenn ich mir meinen Sabbat manchmal anschaue, dann muss ich sagen, bin ich doch noch ein bisschen entfernt davon, zu sagen, dass es wirklich ein Ruhetag ist. Und wahrscheinlich geht es euch nicht anders. Aber das ist, glaube ich, die Herausforderung, die Gott uns einfach wünscht, dass wir in unserem Leben nicht nachlassen und darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, sich glücklich machen zu lassen von Gott. Wie war das am Anfang? Ich werde euch wachteln, ich werde euch Brot geben und dann werdet ihr erkennen, dass ich euer Gott bin. Was muss Gott dir geben? Was muss er dir zeigen, damit du erkennst, dass er Gott ist? Dass du verstehst, dass das, was Gott in dein Leben einstreuen will, dich so ein Stück aus deinem Strudel rausholt. Ich würde mir wünschen, dass du ins Gespräch kommst mit Gott. Dass du ihn selber fragst, dass du ihn bittest, dich glücklich zu machen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, als du dir das vorstellst oder als du das versuchst selber zu machen. Denn Gott hat wirklich viel größere Mittel als wir selbst. Ich lade euch ein, dass wir noch zusammen beten. Lieber Vater, wir sind als Menschen ja auch so, wie du uns gemacht hast. Du hast uns einen rebellischen Geist gegeben. Du hast uns ein neugieriges Herz geschenkt. Und du hast uns immer einen Antrieb in uns hineingelegt, immer weiterzugehen. Nie aufzuhören, nie aufzustecken. Und das ist auch ein Stück Bild, so wie wir dich erleben. Auch du hörst nie auf. Auch du hast immer wieder neue Ideen. Auch du willst uns immer wieder nahe sein und willst uns glücklich machen. Vater, und wir versuchen das ähnlich, so wie du es auch, aber unsere Bemühungen sind manchmal nicht besonders gut dabei. Ich bitte dich, dass du uns jetzt nahe bist. Du weißt, jeder Einzelne, der heute hier ist, der steht auch mit seinem Herzen vor dir und hat vielleicht auch manche andere Frage, ist auch vielleicht sauer auf dich, ist vielleicht auch ein bisschen verlassen, unsicher, weiß nicht, ob du wirklich Gott bist, ob du da bist. Ich bitte dich einfach, dass du heute diesen Tag nutzt als so einen Tag des Anstoßes, dass du einen weiteren Vorstoß machst, in unser Leben hineinzukommen und uns hilfst, glücklich zu werden. Denn bei all dem, was wir uns erarbeiten können, ist Glück doch in der Regel das, was wir uns nicht erarbeiten können, sondern das, was du uns schenkst. Weil Menschen sich lieben können, weil Menschen einander vergeben können, weil wir einfach deine Natur genießen können. Das sind die Dinge, die wirklich zählen, die unser Leben stark machen und die uns am Ende auch eine gute Qualität geben. Ich bitte dich, Herr, sei du bei jedem Einzelnen von uns, ja, und berühre du unser Herz, damit wir sehen können, was es heißt, dass du unser Gott bist. Amen.